Noctu, der Notdienst-Podcast. Dein Healthcare-Podcast mit Themen live aus dem Apothekennotdienst. Thema heute: die Pille danach. Mit Apotheker Philipp Welde und Frauenärztin Dr. Esther Scherrenbacher aus der Blessio Apotheke in Bartenbach.
Hi, mein Name ist Philipp Welde. Ich bin Apotheker und mache ziemlich viele Notdienste. Da ich oft gefragt werde, was denn so ein Apothekennotdienst ist, dachte ich, probiere mal aus, euch das in einem Podcast zu erklären, beziehungsweise einen Podcast aus dem Apothekennotdienst zu machen. Den haben wir schick Noctu, der Notdienst-Podcast, genannt und wir sind heute in der Blessio Apotheke in Bartenbach. Und als meinen ersten Gast, Esther, fühl dich geehrt, ist die Frauenärztin Frau Dr. Esther Scherrenbacher heute hier. Und ich würde dich bitten, einfach dich kurz vorzustellen, weil vielleicht gibt es ein paar Leute, die dich noch nicht kennen. Glaube ich zwar nicht, aber.
Philipp, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir damals geschrieben hast und gefragt hast, ob ich nicht Bock habe, vielleicht einen Podcast mit dir gemeinsam zu machen. Ich habe ja sofort spontan zugesagt. Ich habe großes Interesse daran, meinen Podcast aufzuzeichnen tatsächlich. Und ich freue mich wahnsinnig, das mit dir zusammen zu machen und bin extrem geehrt, dass ich jetzt die Erste bin, die jetzt hier auf dem Sofa sitzt und in dieses Mikro rein blubbern darf. Ich bin Frauenärztin in Göppingen in niedergelassener Praxis, bin seit Februar 2009 selbstständig und betreue mit großer Freude ganz viele Frauen aus Göppingen, um Göppingen rum, bundesweit und so weiter. Nebenher habe ich noch einen Instagram-Account, der ist zwar noch sehr klein, aber das macht irre viel Spaß. Und jetzt schauen wir mal, wie das mit unserer Podcast-Karriere so weitergeht, Philipp.
Ja. Dass der nicht so trocken wird, haben wir uns natürlich verabredet, dass wir irgendwas zu trinken. Und lustigerweise haben wir beide Dosenbier mitgebracht. Für mich natürlich alkoholfrei. Haben wir beide Dosenbier mitgebracht. Und es gibt kein besseres Geräusch meines Erachtens nach, wie das Öffnen einer Dose Bier.
Stimme ich dir total zu. Ich finde es auch super cool, dass wir wirklich beide Dosenbier mitgebracht haben.
Da ich ja wirklich im Notdienst bin und es kann sein, dass jemand klingelt oder dass ich ans Telefon muss, Esther, würde ich die einfach bitten, dann zu übernehmen, wenn ich kurz zum Patienten muss.
Kein Thema, ich kann aber auch vorne dann übernehmen und du machst hier weiter.
Ja, das wäre natürlich auch spannend. Du bist ja auch selber schon oft Notdienst gefahren und bei euch Ärzten läuft es ja ein bisschen anders ab. Vielleicht erzählst du uns einfach darüber ein bisschen was und ich würde nachsagen, ja, was ich so täglich in der Apotheke dann mache.
Ja, du, das ist schnell erzählt. Also es gibt ja bei uns diesen Sitzdienst, den machen die Allgemeinärzte und die Internisten. Die sitzen dann in der Notfallpraxis, die oben an der Klinik angegliedert ist. Und die Fachärzte, die machen den sogenannten Fahrdienst. Also ich mache auch diesen Fahrdienst, der ist entweder wochentags ab 18 Uhr oder am Wochenende dann in so einem 24-Stunden-Modell. Und wir werden dann immer über die Leitstelle informiert, zu welchen Einsatzorten wir müssen. Das ist jetzt in so einem 24-Stunden-Dienst, kommt drauf an. Also das sind meistens nur 2 Einsätze, meistens aber auch mal 14 oder 15 Einsätze. Ich hatte da echt mal einen krassen Dienst im Sommer 2000. Wann war das? Im Sommer 2015, da war es irre heiß. Da hatte ich so viele Einsätze, dass wirklich mein kompletter Notfallkoffer leer war. Jedenfalls werden wir von der Leitstelle informiert, wo wir hin müssen. Und das sind meistens relativ harmlose Einsätze, die sich schnell lösen lassen. Ich glaube, da geht es oftmals auch darum, dass die Patienten, nenne ich jetzt mal, dass die Patienten einfach kurz überfordert sind in irgendeiner medizinischen Situation und einfach nur Hilfestellung brauchen.
Okay, aber das ist ja richtig, also das ist ja eigentlich schon ja, ein extremer Service. Fährst du dann immer alleine hin oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich fahre in der Tat allein hin, also ich mache den Dienst alleine. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die fahren zusammen mit einer MFA aus der Praxis. Ich glaube, du könntest ja auch so einen Fahrdienst stellen lassen von der KV, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber ich fahre in der Tat alleine. Und das läuft dann halt so, dass ich zu Hause bin oder egal wo und ich habe mein Handy parat und sobald es halt klingelt und die Leitstelle drin ist, dann heißt es, okay, Einsatz, los geht's. Und dann fahre ich halt im Kreis rum und guck, was abzuarbeiten ist.
Also wirst du da vorbereitet? Von der Leitstelle kriegst du da irgendwie, weißt du, was dich da erwartet oder schicken dich einfach nur zu dieser Adresse?
Ja, doch, die informieren dich schon. Die haben so einen SMS-Service. Du hast also schriftlich auf dem Handy, zu wem du fährst, wo du hin musst und was derjenige hat. Und die rufen dich dann auch nochmal an und sagen dir alles mündlich nochmal durch und geben dir vielleicht schon mal Informationen, die am Telefon vorab erfragt haben.
Okay. Also bei uns läuft dieser Apothekennotdienst immer in der Apotheke, findet er statt. Das ist ein 24-Stunden-Dienst. Das heißt, es hat jeden Tag eine Apotheke 24-Stunden-Notdienst von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Und da muss immer ein Apotheker vor Ort sein. Wo wir für unsere Patienten da sind, heißt telefonisch oder wirklich live vor Ort. Und man erreicht halt immer einen Apotheker und das jeden Tag im Jahr.
Wie viele Dienste hast du da pro Jahr?
Pro Apotheke ist meistens so ein bis eineinhalb Dienste im Monat.
Wow.
Und ich mache so ungefähr, ja, so um die 40 Dienste mache ich. Mhm. Ich mache halt oft die Nacht, weil ich halt auch sehr, sehr viele Apothekerinnen habe, die einfach sagen, gerade auch wenn die frisch von der Uni kommen, wo die einfach auch ein bisschen Respekt haben, ein bisschen auch Angst davor, gerade in der Innenstadt. Weil man steht ja wirklich frontal dem Patienten gegenüber. Klar, unsere Notdienstklappe oder unsere Tür schützt uns natürlich schon. Aber ja, es ist nicht immer ganz so einfach. Ja. Mhm. Und du weißt ja nicht, die Leute klingeln und du weißt halt dann nicht, wer vor dir steht. Mhm. Also wir haben auch klare Regeln. Also manche Sachen, die nicht durch die Türe oder nicht durch den Notdienstkasten passen, die gehen wir auch nicht raus.
Die gibt's dann halt in dem Moment.
Genau. Ja, ja. Und es gibt halt auch Stories, wo jemand angeblich vor der Tür kollabiert ist und dann hat der Apotheker aufgemacht und dann standen halt drei Leute ums Eck und haben dann sich so Zutritt zur Apotheke verschafft. Mhm. Also wir sind angehalten, das halt überhaupt nicht die Türe zu öffnen. Und das ist, wenn man frisch von der Uni kommt oder wenn man einfach noch eine junge Frau ist, möchten das ein paar nicht und die gehen mit mir da offen um und dann sage ich, ja gut, mache ich die Nacht, guck, dass du mir halt irgendwie den Tag vielleicht etwas frei hältst. Oder dass wir uns abwechseln. Ja, und die Patienten rufen regelmäßig an, klingeln oft. Ja, ist spannend. Also wird nie langweilig. Aber du hast jetzt hier auch so ein paar Geschichten parat, die dir im Kopf geblieben sind, beziehungsweise was so dein krassester Einsatz war oder so.
Ich muss überlegen. Die meisten Fälle sind eigentlich echt relativ harmlos. Also, wie ich gerade gesagt habe, die sind so, ja, es geht nur um kleine medizinische oder auch menschliche Hilfestellungen, mit einem relativ großen Effekt meistens. Wenn ich jetzt mal so hirne, was war denn mein krassester Fall? Also ein Fall fällt mir ein, das war auch in dem Sommer 2015. Da bin ich morgens von der Leitstelle informiert worden, dass sich irgendein Mann gemeldet hat aus der Köppinger Innenstadt mit, ich weiß nicht mehr, was der hatte. Jedenfalls bin ich da angerückt und habe bei dem klingelt und habe gedacht, wieso macht denn der Typ nicht auf? Dann habe ich die Leitstelle angerufen und habe gesagt, ich stehe hier bei dem Patienten vor der Tür, aber der macht nicht auf, was tun? Und dann hat die Dame von der Leitstelle gesagt, jetzt rufen wir die Feuerwehr. Dann haben wir die Feuerwehr gerufen. Also die hat dann die Feuerwehr informiert und dann kam die Feuerwehr vor Ort und hat gesagt, ja, okay, wenn der Notfall ist und der Typ macht die Tür nicht auf, müssen wir ja irgendwie rein. Dann kamen da zwei so riesige Feuerwehrautos und dann haben die so die Leiter in das Haus hingefahren, sind über die Terrasse eingestiegen, haben die Terrassentür eingeschlagen und ich stand im Treppenhaus und habe gedacht, wieso macht der Mann nicht auf? Und habe in dem Moment gedacht, scheiße, vielleicht habe ich an der falschen Tür klingelt. Aber es war die richtige Tür. Ende vom Lied war, wir sind da in die Wohnung eingebrochen, THW war auch mit dabei, aber die Wohnung war einfach leer. Der Mann war nicht da. Im Nachhinein kam raus, der hat sich längst auf den Weg gemacht. Ja, ist selbstständig in die Klinik hochgefahren. Der hat also quasi erstmal die Leitstelle angerufen und gesagt, mir geht's nicht gut, bitte schickt mir jemand. Und dann hat es ihm irgendwie zu lange gedauert und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Das war schon krass, weißt du, da dann zu stehen und zu sehen, okay, Wohnungstür einschlagen, Terrassentür einschlagen, für nichts.
Genau, und du weißt nicht, hätte ja auch komplett anders sein können.
Hätte er sein können, dass er da liegt. Ja, klar. Ja. Mhm. Das ist sowas, das blieb mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ansonsten, nee. Wirklich ganz viele kleine Dinge. Ich hoffe, dass jetzt auch was Kleines kommt.
Ja, ich guck mal, ich muss mal kurz vorgehen.
Geh mal gucken.
Bei mir war es ganz normal, ein junger Papa, dem seine zweijährige Tochter halt stark hustet und hat jetzt halt einen Reizhustensteller von mir gekriegt.
Aber das sind ja auch legitime Fälle, oder? Ich meine, wenn da irgendwie ein Kind krank ist, verstehe ich jetzt, dass man da abends als Elternteil nochmal in die Apotheke rennt und sagt, komm, ich brauche jetzt was.
Genau, also ich für kranke Kinder stehe ich jederzeit auf, egal zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Ist logisch, ich habe selber zwei kleine Zwerge und ja, die dürfen mich auch jederzeit anrufen. Also oft ist ja auch schon ein Anruf, wie du vorher geschildert hast, einfach so ein bisschen Beruhigung. Wenn die sagen, mein Kind hat hohes Fieber, darf ich jetzt noch ein Paracetamol-Zäpfchen geben ich habe jetzt vor 6 Stunden Ibu-Saft gegeben. Das ist schon völlig okay. Was auch für mich okay ist, sind Zahnschmerzen. Ja, also wenn Patienten halt nachts dastehen mit Zahnschmerzen, dann ist mir die Uhrzeit auch egal. Ja, mein krassester Fall, wo ich echt gedacht habe, Mensch, das war gut, dass ich Notdienst hatte, war mal im Sommer, ich weiß nicht, war das Jahr. Da stand einer mit richtigen Verbrennungen in seinem Unterhemd vor der Apotheke und hatte nebenher ganz cool noch eine Kippe im Mund und sagt, ja, er wurde so halt in die Apotheke geschickt, dass er sich Verbandsmaterial holt.
Wer hat ihn geschickt?
Ich weiß nicht, ob der im Notdienst war oder in der Klinik war, das kann ich dir nicht mehr sagen.
krass.
Aber es war halt komplett offen, die Seite. Und ich habe ihn damit Kompressen und so versorgt, wo ich halt gedacht habe, Mensch, das war jetzt eigentlich ganz gut, dass ich da war. Und ja, das sind so Fälle, wo du dann sagst, ja, das ist gut, dass dann so einfach den Patienten halt geholfen werden kann.
Definitiv. Habe ich aber nach meinen Diensten auch immer, weißt, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Ja, ich denke dann am Ende vom Dienst immer, okay, gut, dass ich jetzt einfach da war, dass die Leute einen Ansprechpartner hatten.
Ja.
Meistens. Ich habe auch so Anrufe nachts, also kann ich euch auch Geschichten erzählen. Hammerhart, ja.
Ja, die Anrufe sind oft am schlimmsten. Also das, ich hatte ein ganz lustiges Beispiel, war, ich hatte mal einen Notdienst, da hat mich eine junge Dame angerufen. Ja, sie hat jetzt ihre Pille, hat sie in das Fach vom Gelbeutel ausgedrückt, einzeln. Da habe ich gesagt, ja, warum haben sie das gemacht? Ja, sie geht in Urlaub und sie wollte Platz sparen.
Hä?
Sag ich, sie haben die jetzt aus dem Blister rausgedrückt.
Mhm.
Ja, ja. Und sie wollte jetzt von mir wissen, ob das okay ist oder ob das, ja, ich weiß ja nicht, wie groß die Pille ist, aber meines Erachtens sind die ziemlich klein. Und wenn du die nicht mehr in deinen Koffer kriegst, dann lass lieber irgendwie das fünfte Kleid oder die zehnte Paar Flipflops weg. Ich habe natürlich gesagt, ja, kann sie halt nicht machen. Ja, warum nicht? Ja, Feuchtigkeit und dann nimmt die Wirkung ab. Also das war schon kurios manchmal, was du da für Anrufe kriegst.
Aber geile Idee.
Ja, einfach mal ausgedrückt einzeln ins Kleingeldfach. Und was wir halt auch, ja, was wir auch oft haben, ist Frage halt nach Babynahrung und Windeln, wo ich nachvollziehen kann, weil wenn es Sonntag ist, ja, woher kriegst du es? Aber wir haben halt, wir verkaufen sonst keine Babynahrung, keine Windeln und ja.
Ja, aber bestenfalls kannst du dich doch samstags bis, keine Ahnung, 16 Uhr drum kümmern, dass du für Sonntag ausreichend Babynahrung und Windeln da hast, oder?
Ja, aber das ist mit auch einer der häufigsten Anrufe. Ja.
Wahnsinn.
Und während Corona war immer die Frage, ob wir noch Tests machen.
Mhm.
Ja, nachts um 12 und ja, da haben wir dann auch nicht gesagt, dass wir es machen. Ich bin natürlich, manchmal habe ich Mitleid, während Corona war oder wo es schon ein bisschen gelockert wurde, hatte ich mal zwei Jugendliche vor mir stehen um 12 Uhr, die brauchten unbedingt ihr Zertifikat, sie hatten auch alles mit.
Gerade wollte ich sagen, habe ich auch mal mitgekriegt.
Genau, und da habe ich einfach gedacht, komm, die waren jetzt so lang, konnten nicht Party machen gehen, die brauchten das, um irgendwo reinzukommen, da habe ich ihnen das Zertifikat ausgestellt. Und es ist meine Lieblings-Google-Bewertung, da habe ich einfach nur gekriegt, Ehrenmann. Fünf Sterne Ehrenmann, nachts um 12 Corona-Zertifikat
alles ausgestellt.
Alles richtig, klar. Ja, das war nicht ganz gut, ja. Seit 2015 ist der häufigste Grund, warum ich halt raus muss. Und das ist ein bisschen das Thema, was wir auch für heute vorbereitet haben. Ja, die Pille danach. Das ist mit am Abstand, ja, kommt am meisten vor. Jetzt gerade hatte ich Sonntagsdienst. Ich glaube, ich habe über 12 Mal eine Pille danach.
Gerade nur die Frage, wie oft kommt denn das vor?
Genau, also am Sonntag. Also ich weiß, ich habe es neulich auch gepostet. Also ich wusste nicht, ich weiß nicht, was jetzt letzte Woche los, diese Woche los war. Samstag. Irgendwas war Samstag, dass die bei mir alle am Sonntag standen und Pille nachholten. Ich habe mir überlegt, was war anders. Wetten, das war, aber...
Reiterball, es war Reiterball, ja.
Ja?
Ja, vielleicht waren es, also keine Ahnung.
Also ich habe überlegt, ob Thomas Gottschalk was damit zu tun hat. Kannst mir aber nicht wirklich vorstellen.
Irgendeine Wette vielleicht im Laufen.
Ja, oder vielleicht noch was letzte Wochenende vor der WM. Aber ich, keine Ahnung, also war schon sehr auffällig. Ja, Pille danach, seit 2015 kann man die in der Apotheke kaufen.
Das ist auch schon wieder so lang. Ganz ehrlich, das sind ja schon wieder 7 Jahre dann.
Genau.
Verrückt.
Ja. Was hältst du davon? Findest du es gut oder findest du es schlecht? Oder?
Also prinzipiell aus dem Bauch beantwortet finde ich es gut. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass die... Ich sage immer Patienten, dass die Frauen, die jungen Frauen, die Mädchen, egal wer, die Chance haben, möglichst mit wenig Aufwand an dieses Präparat Pille danach zu kommen. Ja, in den allermeisten Fällen haben die ja auch einen triftigen Grund dafür. Ich finde es, in manche Fälle würde ich mir wünschen, dass die Patientin vielleicht, bevor sie in die Apotheke geht und sich die Pille danach holt, vielleicht doch nochmal den Frauenarzt, / mich, kontaktiert, um zu fragen, brauche ich sie denn jetzt wirklich? Weißt, ich weiß jetzt nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, ich weiß jetzt nicht, wie ist denn die Aufklärungssituation bei den Frauen? Wissen sie, wann sie wirklich die Pille danach brauchen? Oder gibt es vielleicht auch manchmal Fälle, wo die Frau jetzt, mal übertrieben gesagt, panisch nach dem Akt aus dem Bett springt und sagt, so, jetzt brauche ich aber ganz schnell die Pille danach? Was vielleicht gar nicht indiziert wäre, weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist bei uns auch manchmal Thema, aber ich würde vielleicht nochmal interessieren, sag doch mal, wo du dir, vielleicht kannst du es nochmal konkretisieren, wo du dir wünschen würdest, dass wir eben gerade die nochmal zur Frauenarzt schicken. Also gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, also für uns ist das halt schwierig, weil
das, dass ihr sie uns schickt, um Gottes Willen. Das glaube ich nicht, wenn sie mal bei euch in der Hand sind. Ich meine, ihr kennt euch ja aus, ihr könnt ihr ja richtig beraten und so weiter. Es ist nur, weißt du, bei den Frauen an sich, wie viel, das Wissen würde ich gerne nochmal ein bisschen schulen.
Jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
So meine ich.
Ich muss schon mal gucken, was los ist.
Ist das den Frauen klar, wann brauche ich es, wann brauche ich es nicht?
Also ich glaube, das ist relativ schwierig oder variiert auch, weil wir fragen natürlich auch ab. Wir haben so einen Leitfaden, weil wir die Beratung natürlich gut und strukturiert machen, weil das natürlich auch eine große Verantwortung ist. Unsere erste Frage ist, na, was war es denn? Also ich probiere das dann immer ein bisschen nett zu verpacken, so nach dem Motto, wir müssen eigentlich fragen, okay, war es jetzt ein Verhütungsfehler, also ist Kondom gerissen, oder hat es einen Fehler gemacht bei ihrer normalen Pille, weil da die Einnahme vergessen, und zu 99% ist es, nein, ich nehme gar keine Pille, es ist ein Verhütungsfehler gewesen, also entweder Kondom gerissen oder was anderes. Also in den meisten Fällen nehmen die keine normale Verhütung. Das irritiert mich dann halt schon auch immer ein bisschen, weil, ja, es ist ja schon eine Hormonbombe.
Das finde ich jetzt auch schon wieder krass zu hören, dass 18-jährige junge Frauen in viele Fälle überhaupt keine Verhütung haben. Warum?
Ja, das ist ein Warum. Ja, oft sind sie halt mit dem Freund dabei, und ich glaube gar nicht, dass die Eltern halt das wissen, dass die überhaupt schon so weit sind. Mit 18, wo man den Eltern vielleicht auch mal sagen sollte.
Also mit 18 spätestens kannst du doch mal, also das macht man doch eigentlich schon mit 16, oder?
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich wundere mich dann halt immer, und ich probiere das halt, also ich möchte halt unter keinen Umständen, es liegt halt einfach auch daran, dass viele einfach vielleicht auch ein bisschen das doof finden, wenn da halt im Notdienst ein Mann steht. Ich probiere das halt einfach nur so diskret wie möglich zu machen und habe mir dann halt auch schon so Fragen überlegt. Am Anfang habe ich zum Beispiel gefragt, wie lange ist denn her? Ja, um einzuschätzen können, ob es Sinn macht. Gucken die auf die Uhr oder überlegen sich oder rechnen und sagen mir halt 6 Stunden 50 oder 15 Minuten oder 35 Minuten.
15 Minuten, das ist das, was ich sage.
Ne? Genau. Also ja, ja. Da habe ich manchmal auch die Anrufe, wo du einfach denkst, okay, die liegt noch unter der Bettdecke und ruft jetzt gleich an, wo ich dann denke, okay, nachts um 3, ja, wir haben schon ein bisschen Zeit, sie hätte auch morgens anrufen können. Aber ja, also ich formuliere das dann anders, ich frage halt, ist länger als 72 Stunden her? Und einfach, das machst du halt irgendwie so, dass es nicht unangenehm ist für die Frau, die vor dir steht, weil es ist natürlich eine doofe Situation.
Ja, klar. Aber das, ja, du machst es ja, man kennt dich ja, du machst es ja diskret, du machst es, wenn es sein muss, mit einer kleinen Portion Humor, und nimmst der Frau ja dann auch ein bisschen so ihr Schamgefühl. Aber weißt du, jetzt gerade zum Beispiel 18-jährige junge Frauen könnten ja theoretisch zu mir in Praxis kommen und sagen, so, Verhütungspille gestern, ich hätte gerne ein Rezept. Die kriegen das ja auf Rezept, die müssen es ja nicht mal selber zahlen. Wissen die das? Weißt du, ist auch wieder sowas, wo ich denke, haben wir vielleicht zu wenig aufgeklärt, wir Ärzte?
Gut, oft ist halt bei uns am Wochenende. Ja, also Samstag, Sonntag ist halt viel, und da denken die wahrscheinlich, je schneller sie es nehmen, desto besser ist es.
Ja, ich hätte auch wieder klar.
Das ist halt dieser Samstag, Sonntag, und früher ist man dafür in die Klinik gegangen, also in die Notaufnahme. Ich weiß nicht, ob das, ja, das glaube ich, war nicht der richtige Weg.
Nee, glaube ich auch nicht, aber stimmt. Ich erinnere mich an Klinikzeiten, da kamen auch immer wieder Pille Nachrezepte. Ja. Musste ich immer eine Anamnese machen, dann musste ich fragen, okay, wann war die letzte Periode, wann war der ungeschützte Verkehr? Und dann musste ich, glaube ich, immer sogar nur einen Schwangerschaftstest machen, egal wann die letzte Periode war, also sogar wenn sie nicht länger als 28 Tage war, so war das in der Klinik.
Und bei uns, also wir haben auch so einen Bogen, den wir uns schreiben lassen. Wir haben auch Grenzen, also normalerweise darfst du die Pille danach ab 14 Jahren geben, wenn die Erziehungsberechtigten dabei sind, und ab 16. Wir haben gesagt, also wir ziehen die Grenze bei 18, und was wir halt auf gar keinen Fall machen, wir geben die Pille danach halt nur an die betroffene Frau ab. Also nicht an die Freundin, nicht an den Freund, nicht an... Die muss dabei sein und muss uns die Fragen beantworten.
Definitiv.
Ja, manchmal denken die Jungs, die nehmen diesen Gang in die Apotheke ab. Die sind dann auch manchmal ein bisschen angepisst, aber das hat einfach den Grund, mit dem Zeug kann man halt auch Schindluder treiben. Deshalb, wir brauchen die Frau, die es betrifft. Das ist auch keine Schikane, das ist einfach nur, um mit ihr das zu besprechen, um uns auch ein Bild zu machen. Wir hatten letztens zum Beispiel die Kripo da, die vor einem halben Jahr wissen wollte, wie die Beratung aussah, weil die Person, die sich die Pille danach geholt hat, ihren Freund angezeigt hat wegen Vergewaltigung. Und dem Notdienst haben wir Apotheker, das war nicht ich, der hat halt so Protokoll gegeben, hat es ganz normal mit dir besprochen, es war nichts komisch dabei, aber da wird es dir dann halt schon anders, wenn du halt solche Fälle hörst.
Klar, ihr habt da ja echt eine große Verantwortung auch einfach. Ja, Gegenfrage, wie ist es denn für euch jetzt seit 2015? Findet ihr es besser, schlechter?
Also wie du sagst, es wurde ein bisschen... So ein bisschen Normalität eingetroffen. Ja, oh, ich habe eine Verhütungspanne gehabt. Ich gehe in die Apotheke, hole mir die Pille danach. Ja, das ist, ich finde es nicht optimal. Ich finde die Niederschwelligkeit gut, die du in der Apotheke hast. Aber ich gebe dir da recht, vielleicht sollte man mehr darüber reden. Vielleicht wäre das auch ein Thema für die Schule.
Ja.
Also, dass man vielleicht halt darüber redet, was gibt es für Möglichkeiten. Pille danach, wenn sie es bei mir in der Apotheke kaufen, kostet zwischen 20 und 30 Euro. Wenn sie es, wie gesagt, bei dir bis 18 holen, dann ist es rezeptierbar, also ist auf Rezept. Ja.
Ja. Das glaube ich auch einfach in den Köpfen immer drin. Ich glaube, damals war die Sorge doch auch, dass irgendwie das Thema zu sehr enttabuisiert wird und dass dann vielleicht ein Missbrauch stattfindet. Und das waren doch damals alle Diskussionen, als das umgestellt wurde. Ich meine, ich habe vereinzelt Patientinnen bei mir in der Praxis, die füllen ja auch ihren Anamnesebogen aus. Die füllen auch, wenn es ums Thema Verhütung geht, so einen separaten Anamnesebogen auch nochmal aus. Und da habe ich auch ab und an Patienten, die da angeben, da kommt dann die Frage, wie oft haben sie die Pille danach in den letzten, keine Ahnung, 6 Monaten benutzt? Und dann kommt da halt auch 3 bis 8 Mal. Hä?
Gut,
so das ist dann so, das sind aber eher die Einzelfälle, weißt du? Also ich glaube jetzt nicht, dass die breite Bevölkerung das irgendwie missbraucht.
Diese Frage haben wir auch. Wann haben sie das letzte Mal benutzt? Und so eine hohe Zahl hatte ich noch nie. Also ich hatte echt, weiß ich auch nicht, was, ob die mir das richtig sagen, ob die mir das richtig angeben, aber so hoch war ich jetzt noch nie.
Ja, aber du weißt, aber bei dir kann es ja auch sein, dass sie letzten Monat war sie halt in der Apotheke in Buxtehude, vorletzte Woche war sie in Castrop-Rauxel und jetzt ist sie bei dir, dann weißt du ja gar nicht.
Genau. Also das ist halt klar, das kann ich nicht wissen, das muss ich halt so machen. Mhm. Ja, also es ist spannend. Wie sieht es eigentlich aus? Da kenne ich mich zu wenig aus, ja. Ist ja auch lustig, dass ein Apotheker und eine Frauenärztin über die Pille nachreden. Wie sieht es denn eigentlich mit Termin aus? Also ich kann dir ja schlecht sagen, wenn ich Bedenken habe, sage ich das, aber ich kann dir nicht sagen, hey, es reicht noch, geh am Montag zur Frauenarzt, wenn die mir auch nicht wirklich so eine Angabe machen kann, wie weit sie ist, wie, ja, ob sie überhaupt Möglichkeit sein kann. Das sind so Sachen, wo ich mich dann schon wundere. Beziehungsweise, wenn ich dir sage, okay, gehen Sie am Montag zum Frauenarzt, kriegt ihr einfach so einen Termin?
Ja, klar, wir gehen Termin. Das sind ja, also dafür brauchst du ja jetzt keinen irgendwie Sprechstundenpuffer. Das sind ja Dinge, die gehen parallel zur laufenden Sprechstunde.
Okay.
Also die Montagmorgen ist ja eh so ein bisschen Blackbox in der Praxis. So, das kann sein, da kommt ganz viel, da kann sein, da kommt nicht so viel. Also die Patienten können sich immer bei ihrem Frauenarzt dann montags vorstellen und sagen so, okay, das und das ist passiert am Wochenende. Also den Anspruch habe ich in meiner Praxis und ich glaube, den haben andere Praxen einfach auch. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich habe eine Verhütungspanne am Wochenende gehabt. Ich brauche die Pille danach. Und dann heißt es ja, okay, klar, guck mal. Und dann geht es halt bei uns ähnlich los wie bei euch in der Apotheke mit Anamnese, mit kurzer Besprechung und dann halt, falls indiziert, mit der Rezeptierung.
Ja, glaube ich aber nicht, dass es auch, ich meine, die Leute, die Patienten, du und ich, wissen ja schon ein bisschen Gewohnheitstier, wir sind auch ein bisschen faul. Jetzt überleg mal,
ich bin überhaupt nicht faul.
Ja, Entschuldigung. Also ich bin manchmal schon faul.
ich bin auch faul.
Also jetzt hast du die Möglichkeit, dir die Pille danach so zu holen oder du musst am Montag halt in die Praxis gehen und wenn du Schule hast, musst du frei nehmen. Wenn du Azubi bist, musst du frei nehmen.
Klar, was machst du? Gehst doch lieber in die Apotheke.
Genau, und holst das Ding und ist erledigt.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, das sind immer zwei, die Schuld haben oder die eigentlich die Verantwortung tragen müssten. Weiß ja auch nicht, wie die Jungs den Druck aufbauen. Also meistens steht bei mir der Freund mit dabei. Ich rechne es dann hoch an, wenn er die Pille dann wenigstens zahlt, weil er hat ja zumindest Mitschau.
Also zumindest 50-50 wäre ja fair.
Genau. Ganz unfair finde ich es immer, wenn das Mädel betröppelt dasteht und dann halt selber zahlen muss, wo ich halt denke, okay.
Sagst du denn was?
Nee, der ist ja eh schon, wen ich immer lob ist, wenn die Ehemänner oder die Lebenspartner in der Apotheke stehen und ihr normales, das normale Pillenrezept einlösen für ihre Frau oder für ihre Freundin mit 6 Monaten, mit 3 Monaten, wollt auch, ja, zwischen 20 und 50 Euro kostet, die lobe ich schon. Sag ich, Mensch, gut, ist endlich mal ihr, sind sie mal dran.
Ja, das finde ich gut.
Was ich mir manchmal nicht verkneifen kann, ist natürlich, wenn die mich nachts um 3 Uhr rausklingen, die kostet 32 Euro und die dann halt abkotzen über den Preis. Wo ich dann halt schon manchmal, also je nachdem, wie gut ich drauf bin, ich dann schon sage, ja, überlegen Sie mal, was ein Kind kostet. Ja. Dann sind sie ganz still, aber also das gebe ich mir dann schon manchmal.
Aber wie ist denn das? Darf man das fragen? Das ist doch, wenn die nachts in die Apotheke gehen, dann kostet das doch mehr, als wenn die tagsüber gehen.
Genau.
Also ist ja auch gerechtfertigt. Es gibt so einen Nachtzuschlag.
Genau, gibt einen Notdienstzuschlag.
Finde ich auch gerechtigt. Aber da hat jetzt noch keiner gemutzt, oder?
Doch, mutzen sie auch, klar. Weißt du, wie hoch der ist? Was denkst du?
Keine Ahnung.
Was schätzt? Mich rauszuklingeln nachts?
Dich rauszuklingeln nachts, da würde ich dir einen extra Bonus, einen Nachtzuschlag geben von 10 Euro. Aber ich schätze mal, du kriegst 2,30 Euro.
Oh, du bist gar nicht so schlecht. 2,50.
Echt, oder?
2,50, ja. Das Geile ist dann immer, wenn du jemanden an der Notdienstklappe hast, zum Beispiel mit Zahnschmerzen oder mit irgendwelchen Beschwerden und du sagst dir mal so neben soll und dann sagt er, ja, danke, habe ich zu Hause und geht wieder.
Vielen Dank, ja. Dann lege ich mich jetzt wieder hin.
Genau. Aber wie gesagt, ich sehe das sportlich und gehört mir dazu.
Welche wird denn häufiger nachfragen, welche bitte danach? Oder sagst du, es gibt... Ich meine, klar, du fragst ja, wie lange ist der ungeschützte Verkehr oder die Verhütungspanne her? Und dann entscheidest du ja wahrscheinlich, je nach Zeitfenster, empfehle ich dir X oder Y. Ist das so? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also, wir haben halt so eine Beratungscheckliste, die wir durcharbeiten. Und da geht es halt los ganz klar mit dem Alter. Das haben wir vorher schon gehabt. Danach geht es halt, warum, was ist passiert, bis Einnahme vergessen von der normalen Pille bis über Panne. Und die Frage oder die Entscheidung, welches Präparat gebe ich ab, treffe ich eigentlich am Ende. Man muss aber halt sagen, der Standard ist halt, ja, ich will jetzt das Präparat nicht sagen, deshalb wollte ich.
Unikristallacetat.
Genau. Ja. Das ist eigentlich der Standard, der sich durchgesetzt hat.
Ist halt einfach auch das bessere Präparat,
genau.
Muss man so sagen, ohne dass wir jetzt warum machen.
Ja, und das, wie du schon sagst, ist einfach da, wo du den längsten Zeitraum hast. Es ist ein bisschen teurer, ist ungefähr so 10 Euro teurer. Nur wenn die mir das halt auch gleich am Notdienstklappe sagen, dass die andere viel günstiger ist, dann stimmt es mit, ich hatte die noch nie halt auch nicht. Ja, das ist halt manchmal so ein Indikator.
Aber vielleicht hat sie das auch gegoogelt.
Ja, kann auch sein. Aber Ja, aber Pillenpreise sind jetzt nicht so verbreitet, weil die dürfen nicht, du darfst keine stimmt. Pille über die Online-Apotheke kriegen.
Stimmt.
Und meines Erachtens ist das eine gute Maßnahme.
Ja, ja? Absolut.
Ja, wir fragen halt, wann war es das letzte Mal? Wenn es unter 72 Stunden ist, dann ist es im Rahmen und alles gut. Und alles andere ist Verweis an den Frauenarzt am nächsten Tag. Hm. Was macht, ja, es gibt ja dann nur noch die Methode, dass man noch eine Spirale einsetzt, oder? Was noch? Das ist doch die einzige Methode, die man dann machen kann.
Genau.
Aber du hast recht, ich glaube, ich schätze es auch so ein, viele Einnahmen durch, ja, verhindert werden könnten.
Also viele, keine Ahnung, aber einige schon.
Mhm.
Jetzt gerade zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel eine Patientin zu dir kommt, eine Kundin zu dir kommt und sagt, ich brauche die Pille danach und du machst deinen Bogen und dann erfährst du, die nimmt eigentlich ein Pillenpräparat ein und hat vielleicht mal die Pille in der dritten Woche vergessen.
Mhm.
Da sagen du und ich natürlich Schulterzucken, ja, macht ja nichts, ne? Ist nicht so schlimm. Passen sie die nächste Pose weg oder sonst irgendwas, aber die Patientin weiß es ja nicht.
Genau.
Aber die erfährt es von dir dann.
Ja gut, die denkt gar nicht dran, mir das so zu sagen. Für die ist es ja immer ad hoc.
Mhm.
Ja, das heißt, die kommt zu mir, wenn sie die Pille vergessen hat, zwei Tage und dann Geschlechtsverkehr.
Mhm.
Die kommt ja nicht zu mir und sagt, ich hatte vor zwei Wochen die Pille vergessen. Dann kommt die ja nicht. Und dann haben die Informationen ja auch zum Teil nur schwammig parat. Ja, das ist ja, das Setting ist nicht gut, wenn die bei mir draußen vor der Notdienstklappe nachts um drei steht.
Ja, klar, verstehe ich.
Und wenn ich dann danach frage, ja, wann waren die denn letzte Monatsblutung?
Aber das wissen Sie schon, oder? Das können Sie dir auch nach zum Dreh beantworten.
Nicht alle.
Krass. Das sollte was sein, das solltest du immer wissen, ja? Du jetzt natürlich nicht.
Dann gibt es Hinweise auf eine bestehende Schwangerschaft. Ja, die Frage wird auch zu 99% mit Nein beantwortet. Weil es ist ja keine Abtreibungspille, das ist auch so ein bisschen so ein Mythos. Mhm. Wenn man die Diagnose schwanger hat, oder Diagnose ist vielleicht falsch, aber wenn man den Zustand der schwangeren Person hat, dann kriegt man den nicht mit einer Pille danach weg.
Mhm.
Das ist auch vielleicht manchmal was die Leute dann denken, aber das ist ja nicht der Fall. Was wir halt auch immer haben, das ist das, wo ich dann immer nachfrage, ja, warum sie die normale Pille denn nicht nimmt, ob sie irgendeine Vorgeschichte hat im Bereich Thrombose. Wird dann auch meistens mit Nein beantwortet, wo ich mich dann halt wundere, weil das wäre zum Beispiel ein guter Grund, dass du halt nicht mit der normalen Pille verhütest, oder?
Das ist der Hauptgrund eigentlich.
Genau.
Thrombosefälle in der Eigen- oder Familienanamnese.
Genau. Und ja, wundere ich mich manchmal schon, wie häufig das ist, die halt sagen, nur sie verhüten gar nicht.
Er wundert mich echt auch. Also finde ich krass, das zu hören.
Denkst du, es ist eine Preissache?
Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt guck mal, gerade bei den unter 22-Jährigen, die kriegen sie es auf Kassenrezept. Und bei der ab, also 22 plus, was kostet denn heutzutage eine Pille? Standardpräparate liegen, 3-Monatspackungen,
zwischen
25 und 30 Euro,
genau.
6-Monatspackungen.
Ja, um die 50.
Keine Ahnung, 40 bis
60. Also bei uns können die auch immer sagen, dass wir ihnen das Günstige raussuchen sollen. Das bieten wir auch an, weil es sind schon manchmal Unterschiede von 20, 30 Euro.
Ja.
Nur, ich bin dann entsetzt, das wissen auch viele nicht. Also wenn denen das Präparat egal ist, dann können sie bei uns sagen, hey, bitte, lieber Apotheker, suchen das Günstigste raus, da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Also ich finde auch, rein theoretisch fände ich es auch nicht schlecht, wenn das Ding länger frei wäre. Warum nicht mit 21, warum nicht ein bisschen länger? Also hätte ich jetzt keinen Schmerz mit.
Ja, aber ich finde es eigentlich ehrlich gesagt okay mit 22. Also ich finde, weißt du, dann haben sie die Ausbildung fertig, dann gehen sie vielleicht studieren. Okay, vielleicht gäbe es nur irgendwie einen Studenten, eine BAföG-Pille oder so, keine Ahnung.
Stell mir das da gerade vor, wenn die dann mit ihrem Studentenausweis kommen. Einmal bumsen auf BAföG, bitte.
Ja, nee, aber ich meine, also irgendwann wird ja nun mal Verhütung beim erwachsenen Menschen zur Privatsache, oder?
Ja.
Und dann können sie es auch zahlen. Und wie wir ja gerade gesagt haben, das ist ja jetzt nichts, was die Welt kostet.
Ja. Und was wir halt auch noch fragen, ist, ob irgendwelche chronischen Darmerkrankungen vorliegen. Ja, ob sie zurzeit stillen. Das ist auch manchmal ein Thema. Das habe ich, ja, das Rauchen fragen wir nie ab.
Fragt ihr nicht ab?
Nein, also finde ich auch komisch. Aber das ist ja ein Faktor, den vergessen ja viele. Also ich habe immer gefrotzelt, wo ich in der diakonischen Altenpflegeschule hatte ich Arzneimittelkunde. Und da war auch oft, die Mädels haben gefragt, ja, Verhütung, Pille und so. Und da habe ich halt immer gesagt, naja, wenn ihr raucht, ist das Risiko hoch, schwanger zu werden mit Pille.
Oder zumindest eine Thrombose zu kriegen.
Ja, ich hab das härtere Beispiel genommen. Ja, also ungewollt schwanger ist zieht ich mehr als härter, Thrombose.
Okay,
ja. Aber das vergessen viele, dass durch Rauch halt eine Zypination stattfindet und die halt nicht mehr so gut wirkt.
Ja, Rauchen und Pille sind prinzipiell keine guten Freunde.
Genau.
Hm.
Was wir halt auch noch abfragen, aber das ist genau das Gleiche, ist, ob die noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil das hat man halt oft nicht auf dem Schirm. Gerade wenn man so in Richtung Johanniskraut denkt, ist das halt auch die gleiche Zypinduktion. Das ist was, wo wir wirklich abfragen und wo die dann auch ein bisschen verwundert sind, wo sie dann dastehen bei mir vor dem Notdienst. Ich sage, ja, was will, so nach dem Motto, was will der jetzt noch wissen, was ich sonst noch alles nehme? Nee, das geht einfach darum, ja, bestimmte Medikamente sollte man nicht mit der Pille zusammennehmen. Also das fragen wir ab.
Ich finde es total schön, dass du sagst, dass Johannes Gordon ein Lifestyle-Präparat ist.
Nee, für uns, für viele ist es leider ein Lifestyle-Präparat. Wir haben für uns beschlossen, also wir ziehen da auch schon wieder so eine Grenze. Bei uns ist es nicht in der Selbstmedikation. Also du kannst es zwar verkaufen, aber wir haben gesagt, Johanniskraut geben wir nicht in die Selbstmedikation. Also das ist ja gratis, viel wird ja verharmlost in dem Bereich.
Mhm.
Wir fangen an mit Passionsblume, wir fangen an mit Baldrian, mit solchen Sachen. Auf uns gehört Johanniskraut nicht ins Lifestyle-Bereich.
Okay, du hast auch nicht Lifestyle gesagt, du hast Nahrungsergänzung gesagt.
Ah, sorry. So, aber die Grenzen sind da gerade auch sehr schwammig.
Schwammig einfach verwaschen, ja. Naja.
Ja, wir dokumentieren das dann, dass wir beraten haben, legen das bei uns in Ordner und hoffen, dass wir es nicht der Kripo zeigen mussten, aber neulich war es halt so der Fall.
Wir hoffen dann, dass die Kripo dann ein halbes Jahr später kommt.
Genau.
Heftig. Da gibt es mal Kunden, weil du sagst, theoretisch kann man es ja ab 16 Jahren abgeben, aber ihr habt jetzt für euch entschieden, dass es ab 18 macht, was ja völlig in Ordnung ist. Aber gibt es da welche, die das dann irgendwie besser wissen und dann auf die Barrikaden gehen?
Manchmal ist eine Freche dabei. Ich sage wirklich frech, weil die meisten sind verständnisvoll und die meisten ist es natürlich auch unangenehm. Aber du hast dann schon zwei, drei Freche, die halt dir sagen, was sie denken richtig ist. Oder die sagen dann auch, ja, vor zwei Wochen war es kein Problem. Und das ist dann halt auch sowas, das ist halt genau die Person, die das Ding wahrscheinlich zu oft nimmt.
Mhm.
Dann müssen wir uns manchmal was anhören, aber nochmal, wir haben da eine große Verantwortung gekriegt und ich denke, diese Verantwortung kommen wir auch nach.
Wenn du wählen könntest, hättest du es gerne wieder anders, was das Thema angeht?
Also für den Notdienst ist es eine Mehrbelastung, die manchmal auch nicht notwendig sein muss, wie du schon sagst, wenn die nachts um 5 anruft und sagt, sie bräuchte jetzt die Pille danach und kommt jetzt um 5:30 nochmal zu dir, dann ist das schon eine Mehrbelastung. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, niederschwellig sich zu helfen, sich als Frau zu helfen, sich zu helfen, dass... Ich habe aber vielleicht auch nicht so einen offenen Umgang mit dem Thema hat im Elternhaus. Ist ja auch ein Thema. Dass du vielleicht nicht mit 16 zum Frauenarzt darfst oder so. Solche Fälle gibt es ja auch. Oder dass man wirklich vorsichtig immer war und immer verhütet hat und ist halt einmal wirklich das Kondom gerissen. Das kommt halt vor. Da finde ich es eigentlich doch eine ganz, ganz gute Lösung.
Mhm.
Manchmal wäre ein bisschen Aufklärung besser und Schulen wäre, denke ich, eine Möglichkeit.
Ja. Oder Podcast-Folgen.
Auch eine Möglichkeit.
Ja. Also ich denke insgesamt, ja. Wie du sagst, die Aufklärung muss einfach nochmal ein bisschen besser sein. Und dann erspart man, glaube ich, vielen Frauen auch einfach diesen Gang zur Apotheke, weil sie dann selber wissen, okay, ich habe ja jetzt nur 3 Stunden, bis die Apotheke aufmacht und ich kann dann zur normalen Öffnungszeit mir die Pille danach holen. Wie oft kommt es vor jetzt bei dir, dass die Pille danach Patientin, also dass das Ereignis schon länger als 5 Tage her ist und du wirklich sagst, okay, ich kann hier nichts mehr tun, sie müssen zum Frauenarzt?
Kommt selten vor, weil es oft am Wochenende ist. Und ich glaube, dass die schon auch noch unter der Woche, dass die da beim Frauenarzt anrufen.
Mhm.
Denke ich, das ist was wir halt gar nicht mitkriegen. Also wie gesagt, unter der Woche ist die Pille danach nicht so häufig. Aber am Wochenende ist halt Hochkonjunktur.
Ja, vor allem letztes Wochenende am Samstag.
Genau,
sie waren alle auf dem Reiterball.
Du sagst Reiterball, ich sag Thomas Gottschalk. Unser erster Not-To-Podcast ist im Kasten. Esther, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Philipp, ich danke dir.
Mir hat es Spaß gemacht.
Mir hat es noch mehr Spaß gemacht.
Und dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal.
So machen wir es. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.
Tschüss.